Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich freue mich, euch zu sehen. Unbekannterweise in vielen Fällen. Kurz zu mir. Ich bin Christian Dumke. Ich bin verheiratet mit Ruth und habe zwei Kinder. Hanna ist fast 4 und Noah wird Ende Mai 2. Die drei sind gerade drüben im Kids Club. Genau. Und ich bin hier. Ich freue mich und ich bin gespannt. Die letzten Gottesdienste gingen ja um die Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und da habt ihr schon einiges zu gehört die letzten Sonntage. Und heute geht es so ein bisschen in die Schlagrichtung Reich Gottes. Und ich habe die Predigt genannt, die Reich Gottes Perspektive. Es geht darum, in der Realität des Reiches Gottes zu leben. Und das ist für mich ganz eng verknüpft mit dem Thema Jüngerschaft, was mir sehr wichtig ist. Und ich brauche jetzt direkt zu Beginn einmal eure Hilfe. Martin sagte, es ist nicht ganz normal, dass man hier Fragen stellt und Antworten bekommt. Ich probiere es aber trotzdem einmal aus. Ich habe zwei Fragen und ihr dürft einfach ganz kurz einen Gedanken dazu reinrufen. Die erste Frage ist, was macht einen Christen aus? Geht in den Gottesdienst. Glaubt an Jesus Christus. Beziehung zu Jesus. Betet zwischendurch. Was auch immer zwischendurch heißt, aber das verstehen. Liest in der Bibel. Danke. Was macht einen Jünger aus? Das Gleiche. Nachfolger. Lässt sich von Gott korrigieren. Das habe ich gerade, war ein bisschen durcheinander. Also größere Taten tun als Jesus. Bereitwillig zu lernen.
Bereit, Dinge hinter sich zu lassen.
Bereit, Dinge hinter sich zu lassen. Vielen Dank, das klappt super, das kann man häufiger machen. Ich lese einmal Apostelgeschichte 11, Vers 26b vor. Hier in Antiochia kam für die Jünger und Jüngerinnen zum ersten Mal die Bezeichnung Christen auf. Also der Begriff Christ taucht in der Anfangszeit als Fremdbezeichnung auf. Und es taucht als Fremdbezeichnung für die Jünger und Jüngerinnen auf. Jünger ist somit weder ein Wort für irgendeinen besonderen Christen, wie ich das manchmal wahrnehme, noch ist er irgendwie eine Bezeichnung für die ersten 12 Jungs in der Bibel, die Jesus hatte, ne, die Apostel, die Jünger, sondern ist es für jeden Christen die Bezeichnung. Jüngerschaft ist mein Thema und ich halte das für grundlegend wichtig für Gemeinde. Und ich glaube, da würde mir auch niemand widersprechen. Jeder hält das für wichtig und es gehört zu jeder Gemeinde, gehört dieses Thema irgendwie dazu. Und ich glaube aber, das Problem ist, dass es irgendwie dazu gehört. Es ist selten so, dass es irgendwie gezielt ist. Es gibt ein paar Predigten zu dem Thema. In den Gruppen ist das Thema irgendwie präsent. Es schwingt auch bei vielen anderen Themen mit. Aber aus meiner Sicht ist Jüngerschaft selten das Hauptthema in der Gemeinde. Sondern ja, es schwingt einfach irgendwie mit. Es wird thematisiert, aber doch liegt es in der Verantwortung jedes Einzelnen, was ich damit mache, was ich damit anfange. Und das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, wie wir über Jüngerschaft denken. Dass wir unterscheiden, so ein bisschen zumindest, zwischen dem Begriff Christ und Jünger. Jesus hat, bevor er zum Vater zurückkehrte, seinen Jüngern noch einen Auftrag mitgegeben. Sie sollen Jünger machen. Es gibt nur Jünger. Jünger ist die Wesensbeschreibung eines Christen. Und wenn wir verstehen wollen, was ein Christ ist, dann fragen wir am besten, was ist ein Jünger? Also was ist eigentlich ein Jünger? Ein Jünger ist ein Mensch, der bei Jesus lernt, so zu leben wie Jesus, wie er selbst. Und in einem Jünger gewinnt Jesus heute Gestalt. Ein Jünger ist ganz allgemein formuliert ein Schüler eines Rabbis. Jesus hatte kein ungewöhnliches Format, als er damals unterwegs war. Er war als Rabbi unterwegs. Ein Rabbi ist ein Lehrer, und das war ganz normal. Es gab viele Rabbis zu seiner Zeit, oder zumindest mehrere. Und es war ganz normal, dass sie Schüler, also Jünger hatten. Und die Schüler, die wollen vom Rabbi lernen. Die lebten mit dem Rabbi, waren mit ihm unterwegs, sie haben ihn beobachtet in seinem Leben und sie haben ihm ganz viele Fragen gestellt. Sie haben seine Lehre gelernt und auf sich genommen. Und das Ziel war vom Rabbi, dass seine Jünger nicht nur irgendwie im Kopf etwas lernen, Kopfwissen ansammeln, sondern dass sie genauso leben wie er und seine Lehre, seinen Lebensstil weitertragen. Jesus hat zusammengefasst zwei Punkte weitergegeben. Er hat seinen Jünger gelehrt, einen interaktiven Lebensstil mit Gott zu führen, zu gestalten. Und da ist natürlich Gebet so ein ganz grundlegendes Ding. Und das Zweite war, auf diesem interaktiven Lebensstil aufbauend, ging es darum, wie lebe ich stimmig zu Gott, zum Nächsten und zu mir selbst. So, das ist auch der Kern, der Punkt für das höchste Gebot. Das ist ganz grob zusammengefasst das, worum es Jesus ging. Heute geht es um den ersten Punkt, diesen interaktiven Lebensstil mit Gott zu gestalten. Und darum geht es auch in Jesus' ersten öffentlichen Programmwort, so, womit er quasi sein Wirken einleitet. Da steht in Markus 1, Vers 15. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahegekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Die erste Beobachtung bei diesem Vers dreht sich um den Auftakt. Jesus sagt, die Zeit ist erfüllt. Im Griechischen gibt es zwei Begriffe für Zeit. Das erste ist Chronos. Chronos ist, da geht es um die Uhrzeit, um die Kalendertage, ist so die fortlaufende Zeit. Und zum anderen gibt es den Begriff Kairos. Und Kairos beschreibt einen Moment, einen Augenblick, einen Zeitpunkt. Vielleicht auch einen Zeitpunkt, in dem sich alles ändern kann. Hier im Bibeltext steht der Begriff Kairos. Ist also ein besonderer Zeitpunkt. Jesus sagt hier, es ist jetzt soweit. Gottes Wirken beginnt von einer neuen Art und in einer neuen Art und Weise. Die zweite Beobachtung bei diesem Vers ist, dass es ist die Botschaft. Gottes Reich ist jetzt nahe. Gottes Reich klingt vielleicht auch abstrakt, ist es theologisch, irgendwie so ein theologischer Begriff. Und für mich war es lange Zeit oft irgendwie der Himmel, so ein doch irgendwie ferner Ort. Aber so hat Jesus das nicht verstanden und so hat Jesus nie darüber gesprochen. Jesus spricht nicht so vom Reich Gottes, das ist irgendwo und das ist irgendwo weit weg, sondern es ist hier, es ist nah. Nehmen wir an, ich komme dir nah, dann bin ich in deiner Nähe. Oder ich könnte auch sagen, ich bin bei dir. Und weil ich bei dir bin, dann können wir miteinander reden, wir können die Hand schütteln, wir können Kaffee trinken. Wenn ich nicht nahe wäre, dann ginge das nicht. Oder über das Telefon könnten wir reden, aber es wäre nicht unmittelbar. Und das ist die Pointe, um die es Jesus geht. Freunde, denkt um, das Reich Gottes ist nahe. Ihr könnt jetzt aus einer neuen Perspektive in euer Leben gehen. Das Reich Gottes ist so dicht dran, dass es Auswirkungen auf dein Leben hat. Und das lässt sich recht leicht darstellen. Zum einen ist da dein Leben. Das ist so die schwarze Linie, die ihr seht. Und dann ist das Reich Gottes, das nahe ist. Das ist die goldene Linie. Und ja, Jesus sagt ja nicht nur, hier, da ist Gottes Reich. Da ist die Linie. Das Reich Gottes ist nahe, sagt er. Es strahlt aus, es hat Auswirkungen auf euer Leben. Gott sieht dich und er wirkt in deinem Leben. Und das sind diese Strahlen, das ist Gottes Wirklichkeit, Gottes Handeln, was in unser Leben strahlt. Und so ist ganz einfach zusammengefasst, worum es Jesus eigentlich geht. Du lernst, unter Gottes Herrschaft im Licht seiner Strahlen zu leben. Du lernst, wie du mit ihm, mit Gott in Interaktion bist. Und das ist bereits das Erste und das Grundlegende. Ein Jünger Jesu lernt, wie Jesus im Reich Gottes zu leben. Du lernst eine Sensibilität für Gottes Wirken und du lernst eine Sensibilität dafür, sein Wirken zu suchen. Noch ein paar kurze Erklärungen zu dem Vers, die gleich noch wichtig werden. Buße tun ist eine schwierige Übersetzung oder ein schwieriger Begriff für uns heute so ein Stück. Und das, was es aber im Kern meint, ist Umdenken. Glauben wird ja auch ganz vielfältig heutzutage benutzt. Und was es im Kern meint, auch in der Bibel ganz oft oder an vielen Stellen, ist Vertrauen. Und das Evangelium, von dem Jesus hier spricht, das ist seine Botschaft. Das Reich Gottes ist nahe. Jesus fordert also auf, umzudenken, weil das Reich Gottes nahe ist. Und das bringt auch ein neues Mindset mit sich, eine neue grundlegende Einstellung, wie wir das Leben sehen. Wenn Gott mich sieht, Wenn Gottes Reich nahe ist und wenn er in unser Leben hineinwirkt, dann bringt das ein Mindset mit sich, was Jesus auch gelebt hat. Und das erste, der erste Punkt davon ist, dass Gott hier ist. Gott ist da. Gott ist wirklich präsent. Und das zweite ist, Gott ist gut. Als drittes, Gott ist willig und fähig. Und dann noch obendrauf gewählt, so Gott beruft uns in seine Mission, mit dieser Welt einzusteigen. Wenn wir jetzt mal die ersten drei Punkte nehmen, dann ist ganz wichtig, dass diese Punkte auch zusammenkommen. Wenn eins davon wegfällt, dann wird es schwierig. Also wenn Gott zwar gut ist und er ist willig und fähig, aber er ist nicht anwesend, er ist nicht hier, dann bringt mir das nicht so viel. Wenn Gott hier ist und er ist willig und fähig, aber ich weiß nicht, ob er gut ist, dann ist es auch schwierig. Ja, und wenn Gott hier ist und er ist gut, aber er hat keine Macht, er kann nichts tun, es ist zwar schön, dass er da ist, aber es hat keine Auswirkungen auf mein Leben. Und darum ist ganz wichtig, dass wir diese drei Punkte auch zusammendenken. Gott ist hier, Gott ist gut und Gott ist willig und fähig. Er will in unserem Leben wirken und er will Gutes bewirken. Das sind einige Grundannahmen. Einige Grundannahmen, die Jesus seinen Jüngern vermittelt hat. Jetzt kommen wir mal ein bisschen dazu, wie diese Nummer heute bei uns aussehen kann. Und der Punkt im Jüngerleben ist jetzt nicht, dass wir uns selbst irgendwie vorwärts bringen. Der ganze Kern liegt darin, dass wir einen interaktiven Lebensstil mit Gott haben, dass wir dort hineinkommen, dass er uns mitnimmt. Und unser Part ist dann, dass wir uns mitnehmen lassen. Genau um diese Quintessenz geht es Jesus. Und es geht auch sein erstes öffentliches Wort eben, Markus 1, Vers 15, geht genau in diese Richtung. Und da, wo du jetzt bist, da, wo du jetzt gerade stehst, da, wo deine Geschichte gerade jetzt ist, da will Jesus weitergehen. Er will weiterschreiben an der Geschichte von dir. Seine Strahlen werden kommen und du wirst sie wahrnehmen. Und dann geschieht das, was bei den ersten Jüngern auch geschah, Es geschieht, dass wir unterwegs auf dem Weg sind und Gott in unser Leben kommt und uns weiterführt. Denn Gottes Reich ist nahe. Ich habe nochmal den Vers Markus 1, Vers 15 mit ein bisschen Erklärung drin. Die Zeit, also der Zeitpunkt, Kairos, ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße, also denkt um, ändert euren Sinn und glaubt, also vertraut auf das Evangelium. Und jetzt daraus abgeleitet spreche ich von Kairos-Momenten. Kairos-Momente sind für mich sowas wie heilige Momente. Sie öffnen eine Tür. Gottes Strahlen treffen unsere Linie, treffen meine Linie. Und so ein Kairos-Moment ist so ein von Gott herbeigeführter Moment, der eine besondere Chance bietet. Ich will hier irgendwie auf einem neuen Blickwinkel Gottes Reich sehen. Und Jesus will uns etwas aus einem neuen Blickwinkel zeigen vom Reich Gottes. Hier treffen Gottes Wirklichkeit und meine Wirklichkeit aufeinander. Und es heißt sowas so viel wie, jetzt ist ein günstiger Moment um. Es ist ein guter Augenblick, um etwas zu tun oder etwas zu ändern oder etwas zu lernen. So, wie kann man sich so einen Kairos-Moment vorstellen? Das können irgendwelche Begegnungen mit Menschen sein, die uns prägen, wo wir merken irgendwie, wow, da passiert gerade etwas bei mir. Da nehme ich irgendwie was mit oder da wird vielleicht irgendwas aufgerissen oder da gibt es irgendwie was in meinem Leben, wo ich merke, da muss ich ran. Das können Fragen sein, die uns vielleicht ganz lange Zeit beschäftigen, die uns begleiten und wo wir merken, wie Gott schickt uns hier auf eine Lernreise. Wir dürfen hier irgendwie was lernen. Das kann irgendwie eine Verknüpfung sein, wo irgendwie verschiedene Inputs vielleicht zusammenkommen und man merkt, irgendwie, das ist ein Thema, das macht mir Gott wichtig gerade. Das kann natürlich im Gebet sein, das kann beim Bibellesen sein, dass uns da etwas aufgeht. Das können auch Zweifel sein, das kann vielleicht ein Streit sein, wo wir irgendwie drin sind, etwas, eine herausfordernde Situation, wo wir merken, irgendwie, Gott will uns hier gerade weiterführen. Er will uns etwas Neues zeigen von sich, von seinem Reich. Das kann auch sein, dass ihr vielleicht eine Mitarbeitsanfrage hier aus der Gemeinde habt. Das kann irgendwie eine schwierige Situation sein, was auch immer, wo ihr merkt, okay, Gott schenkt dir gerade eine Möglichkeit, einen Moment, wo ich etwas lernen kann. Und immer wieder sind diese Kairos-Momente so ein Auftakt für ein Lernen oder für eine Entwicklungsreise von Gott mit mir und mit uns. Es geht nicht einfach nur darum, dass Es geht einfach darum, dass ein Strahl von Gott einen Prozess in meinem Leben in Gang setzt. Es können kürzere und es können auch längere Prozesse sein. Manchmal schließen sich da auch mehrere Lernkreise so aneinander an, dass es irgendwie immer weitergeht. Es kann ganz unterschiedlich aussehen. Der Punkt ist, solche Kairos-Momente initiieren so Reisen, auf denen wir neue Perspektiven lernen. Und wer nach Kairos-Momenten sucht, der fragt sowas wie, wo ist Gottes Hand in meinem Leben? Was tut er gerade? Und vielleicht auch, was will er durch mich tun? Bei mir war das so, dass mir der Vers aus Matthäus 7, Vers 12, die behandelt die Menschen steht so, wie er von ihnen behandelt werden möchte, dass mir der wichtig wurde. Und ich gemerkt habe, okay, das ist das, wo ich dran arbeiten möchte. Und dann habe ich gemerkt, dass ich erstmal verstehen muss, wie möchte ich eigentlich behandelt werden? Mir mal klar darüber werden. Und ich gemerkt habe, okay, ich mag es zum Beispiel, wenn mich Leute freundlich anlächeln. Dann ist es was Gutes, wenn ich auch Leute freundlich anlächle. So ganz einfach, fängt sie an. Und dann habe ich gemerkt, okay, natürlich gibt es Menschen, die sind irgendwie ticken anders als ich. Die möchten eigentlich anders behandelt werden, aber das weiß ich ja nicht, wenn ich sie nicht gut kenne. Wenn ich sie kenne, dann kann ich mich darauf einstellen. Aber gerade so, wenn man die Leute nicht gut kenne, dann ist es ein guter Maßstab, einfach so zu handeln, wie ich gerne behandelt werden möchte. Und das ist eine Sache, wo ich einiges gelernt habe und immer noch auch dann lerne. Es gibt jetzt drei Elemente, die so eine Lernreise prägen. Das erste ist hören oder inspirieren. Also die Leute haben durch Jesus eine neue Botschaft gehört. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und wenn wir hören, dann begegnen uns neue Gedanken, neue Perspektiven. Hören ist so eine Grundlage für Entwicklung. Und es ist dieser erste Abschnitt im Kreis, also dieses, wir werden inspiriert durch sein Reden. Das geschieht natürlich hier auch durch Predigt und durch verschiedene Dinge, die wir eben wahrnehmen oder, wie ich es auch schon gesagt habe, ganz unterschwellig manchmal im Leben. Der zweite Abschnitt ist Umdenken oder Trainieren. Durch das Hören kommt so ein innerer Prozess in Gang. So ein Umdenken. Denkt um, sagt Jesus. Weil das Reich Gottes nahe ist, könnt ihr jetzt umdenken. Im zweiten Abschnitt wird eben trainiert. Es wird etwas eingeübt. Neue Gedanken, Einstellungen und Handlungen werden eingeübt. Nicht, nur weil man irgendwie etwas gut findet, ist es ja nicht direkt im Leben präsent, sondern man muss es wirklich Schritt für Schritt immer auch wirklich lernen. Und das Wort, was Luther hier benutzt, ist Buße tun. Und das ist heute wirklich schwierig verwendbar, finde ich, weil je nachdem, aus welchem Hintergrund man kommt, ist es für manche mit katholischem Hintergrund so irgendwie, man spricht 10 Ave Marias oder so, hat so eine Bußübung. Es wird zum Teil auch mit Umkehren übersetzt, was schon auch ein bisschen das trifft, aber nicht ganz. Und oft wird das gerade im freikirchlichen Kontext irgendwie mit der Bekehrung, mit dem einzelnen Moment gleichgesetzt, was sich ja auch nicht ganz trifft. Und deswegen ist so ein Umdenken, finde ich, sehr, sehr passend, weil es letztendlich in die Tiefe geht. Also wir müssen unsere Gedanken, die wir verinnerlicht haben, letztendlich unsere Lebenseinstellung, da müssen wir immer wieder ran. Es geht darum, dass wir die Strategie für unser Leben überdenken, dass wir unser Denken reflektieren, unsere Denkmuster. Und das ist, worum es Jesus eben geht. Er fokussiert hier so einen inneren Wandel. Und vom inneren Wandel verändert sich eben das äußere Leben. Manchmal sind wir schnell dabei, dass wir das äußere Leben irgendwie unser Verhalten verändern wollen und es uns sehr, sehr schwer fällt, weil eben das Innere noch nicht so weit ist. Das Ganze kann schon auch funktionieren über das Äußere, dass man irgendwie ein Verhalten ändert und sich die innere Einstellung verändert. Aber meiner Wahrnehmung nach ist es einfacher, vom Innen heraus sich zu verändern. Und der erste Teil von den Lernreisen ist davon geprägt, eben, dass wir unsere Überzeugungen, dass wir unsere Denkmuster angehen. Wir in Gottes Strahlen reflektieren wir und sortieren wir uns neu. Wie sieht eigentlich mein Leben aus, wenn ich damit rechne, dass Gott hier ist? Und wie lebe ich, wenn ich aus Gottes Möglichkeiten heraus lebe? Und wie sieht es denn aus, wenn ich Gottes Weisungen aufgreife? So darum geht's. Und es geht darum, dass wir aus Gottes Strahlen heraus unser Leben sehen und so Jesu Aufforderung, denkt anders. hören und wahrnehmen. Und daraus wirklich eine neue Art und Weise zu leben kultivieren. Im dritten Abschnitt geht es um Glauben und Senden. So diese Veränderung wird begleitet davon, von dem Wort und glaubt an das Evangelium. Wir wollen in unser Leben gehen im Glauben, dass Gott handelt. Dieser dritte Teil der Lernreise ist eben geprägt vom Wort Glauben. Und Glauben bedeutet eben, wie ich schon gesagt habe, sich auf etwas verlassen, wie auf etwas vertrauen. Und Markus sagt hier, denkt um und vertraut auf das Evangelium. Denkt um und vertraut auf das Evangelium. Glauben fokussiert nicht nur so eine innere Annahme, sondern es bringt zum Ausdruck, weil ich mir dessen gewiss bin, deswegen handle ich so. Und damit bringe ich zum Ausdruck, in mir ist so eine Gewissheit gewachsen, der ich vertraue und auf diesem Vertrauen gründe ich mein Handeln. Ich gehe mit diesem Support vom Evangelium in mein Leben. Glaube ist die Folge aus der inneren Veränderung, aus dem, was uns Gott deutlich gemacht hat, was sich in uns verändert, dann, und das dann eben der Glauben, das Vertrauen, die Folge daraus. Das kann eine ganz neue Perspektive sein, das kann ein Vertrauen sein, dass Gott jetzt da ist und diese Sache, die gerade in meinem Leben los ist, in die Hand nimmt, oder ich gemeinsam mit ihm. Wir denken vielleicht an einen bestimmten Punkt anders oder wir haben so Gottes Perspektive auf eine gewisse Situation entdeckt. Wir sehen vielleicht seine Möglichkeiten und nicht nur unsere Möglichkeiten und gehen halt mit dieser neuen Perspektive in unser Leben. Und das ist so dieser dritte Abschnitt der Lernreise. Wir werden gesendet. Wir bleiben nicht nur bei Jesus, sondern wir gehen auch wieder in unser Leben mit dem, was wir von ihm lernen. Wir agieren jetzt in unserem Leben mit seinen Perspektiven und seinen Möglichkeiten. Und das ist der innerste Kern des geistlichen Lebens, den wir immer wieder durchlaufen. Gott prägt uns, indem wir hören, indem wir umdenken und glauben. Gott führt diese Kairos-Momente heran, um uns Schritt für Schritt in seine göttliche Wirklichkeit erkennen zu lassen. Wir nehmen wahr, wie unser Leben aussieht, wenn wir aus der Perspektive des Reiches Gottes das ansehen. Und aus seinem Machtbereich das Leben angehen. Und diese Aufforderung Jesu, dass wir es üben, das zu üben, können wir mit drei Fragen machen. Die erste Frage, die wir so stellen zum ersten Bereich, zum ersten Abschnitt. Jesus, was sagst du zu mir? Wenn wir inspiriert werden sollen oder werden wollen. So die Frage, so Jesus, was ist denn dein Gedanke für mich? Wir wollen hören, wir suchen eben diese Inspiration. Das zweite ist, Jesus, wie willst du diesen Gedanken mit mir einüben? Wie willst du das in meinem Leben irgendwie landen lassen? Wie willst du das kultivieren? Wie soll das in meinem Leben aussehen und wie dringt es in mein Inneres? Wie kann es wirklich in mir verankert werden, dieser Gedanke? Und die dritte Frage ist, Jesus, wohin und mit welchem Wort sendest du mich? Quasi, was nehme ich jetzt mit auf meine Reise? Was nehme ich mit in meinen Alltag? Was bedeutet das Evangelium vom Reich Gottes jetzt für mich, daran zu glauben? Wohin sendest du mich? Welchen Segen, welche Ermutigung gibst du mir mit? Diese drei Fragen, die bilden so einen Lernkreis und sind eine Hilfe beim Suchen von Kairos-Momenten. Wo ist die Hand Gottes? Wo leuchten seine Strahlen jetzt gerade? Und was wir so finden, wirklich in dieser Suche, in diesen Fragen, ist der springende Punkt. Der Punkt, den Gott gerade in uns und um uns herum bewegt und durch den Gott etwas bewegen möchte. Gott ist nah und das bedeutet, dass Gott in diese Welt hineinstrahlt. Und dann ist ja immer die Frage, wo ist denn jetzt Gottes Hand gerade? Was hat er vor? Und dafür müssen wir suchen. Und suchen ist eben dieser Weg zur Synchronisation mit Gott. Das ist so ein bisschen uns abgleichen mit ihm. Suchen ist so ein Grundzug, den Jesus seinen Jüngern beibringt. Suchen ist so eine Schaltstelle für ein geistliches Leben. Und egal, ob wir vom Neuen Testament oder vom Alten Testament kommen, Suchen wird als ein Weg zur Erkenntnis dargestellt. Matthäus 6, Vers 33. Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Matthäus 7, Vers 7. Wer sucht, wird finden. Jeremia 29, Vers 13 und 14. Ihr werdet mich suchen und werdet mich finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Amen.